Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz. Inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Olá, olá e bem-vindas, bem-vindos a mais um programa de Mais um Café. Hoje com uma nova constelação, estamos em Berlim, em Freiburg e no Rio de Janeiro. Já a gente vai se apresentar para vocês. Also, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mais um Café. Heute mal in einer ganz neuen Konstellation, nämlich mit Teilnehmenden in Berlin, in Freiburg und aus Rio. Und wir stellen uns jetzt kurz vor. Então, quem tá lá hoje no Rio de Janeiro? Wer ist heute in Rio?
Olá a todos e todas que estão conectados, sintonizados, nosso convidado, seja muito bem-vindo também. Eu sou a Jaque, falo aqui do Rio de Janeiro pela Pulsar Brasil.
Also das ist Jackie, die gerade begrüßt hat aus Rio de Janeiro. Sie ist heute wieder unsere Korrespondentin vor Ort sozusagen und wird von dort die Fragen für unser Programm aufbereiten. Und hier in Freiburg, fange ich vielleicht einfach mal weitermachen, bin ich, der Fabian, heute, aber nicht alleine, sondern begleitet von unserem Praktikanten bei der Cobra, von Ari, der stellt sich kurz selbst vor. Und dann geht Nils in der Programmplanung weiter mit dem Thema, das wir heute für euch vorbereitet haben. Aqui de Freiburg sou eu, Fabian, na estúdio da Rádio Dreieckland. Hoje não estou sozinho aqui, nosso estagiário na Cobra me está acompanhando aqui. Ele se vai introduzir agora mesmo.
Oi pessoal, eu sou o Arivaldo, sou o novo estagiário do Cobra e é a primeira vez que estou participando do programa, então para mim está tudo bem novo.
Ja, super. Und genau, das Thema fehlt noch für heute, Deutsch. Aber das frage ich gleich nach. Eine ungewohnte Rolle. Ich sonst als Übersetzer heute mache ich auch mal Programm, deswegen dieser kleine Lapsus. Also unser Thema ist heute Staudämme und Wasserkraft im brasilianischen Amazonas. Und dafür haben wir uns auch einen Experten mit eingeladen, der sich gleich selbst vorstellen wird. Então, sim, hoje um pouco confuso nisso, porque eu normalmente faço tradução. Hoje vou conduzir o programa, então falta o tema ainda e o nosso tema hoje é energia hidrelétrica na Amazônia brasileira e temos um esperto convidado aqui deste Berlim que você vai apresentar agora.
Oi todo mundo, muito obrigado pela convidação, pelo convite, assim. Eu me chamo Tilo Papacek, eu trabalho com a ONG Gegenströmung, o que é traduzido como contracorrente, e a nossa ONG intenta pressionar a política e as indústrias alemães para não apoiar ou contribuir à construção de hidrelétricas que fazem muitos danos em todo o mundo. Assim, isso é o tema sobre o que a gente trabalha. A gente já publicou vários estudos sobre o tema e a gente também sempre vai, junto com o convite dos acionistas críticos, às assembleias gerais das empresas alemãs que trabalham nessa indústria, para levar as críticas deste o Brasil ou outros países do mundo para a sede dessas empresas mesmas.
Und jetzt auf Deutsch bitte nochmal.
Ah ja, mein Name ist Thilo Papacek. Ich arbeite für die NGO Gegenströmung. Die NGO Gegenströmung, die Nichtregierungsorganisation Gegenströmung, arbeitet zum Thema Wasserkraft weltweit. Und wir bemühen uns vor allen Dingen, Druck aufzubauen auf die deutschen Unternehmen und die deutsche Politik, die sich am Bau von Wasserkraftwerken weltweit beteiligt, und versuchen, diese darauf aufmerksam zu machen, auf die Probleme, die mit diesen Projekten einhergehen, aufmerksam zu machen.
Ja, vielen Dank. Also um das Thema kurz einzuführen, Wasserkraft war ja in den 60er, 70er Jahren das Paradigma, der damals der letzte heiße Scheiß und bis heute auch noch ein Stück weit und wurde als unbedingter Faktor verkauft, um ein ökonomisches Wachstum hinzubekommen in der Region Lateinamerika. Und dieser Hype hält so ein Stück weit an. Also nach Schätzung sollen in den nächsten zwei Dekaden noch 3.700 neue Kraftwerke weltweit gebaut werden, auch einige davon in Brasilien. Befürworter, Gegner der Wasserkraft stehen sich da erbittert gegenüber. Für die einen ist es eine saubere Alternative, für die anderen ist es eine Energie, die sehr viele Probleme schafft. Darüber wollen wir jetzt mit Thilo auch reden. Aber ich frage ihn zuerst mal mit Blick auf Brasilien auch, angesichts der politischen und wirtschaftlichen Krise dort, flutscht es denn überhaupt noch im Moment mit dem Bau neuer Kraftwerke oder ist da auch vieles auf Eis gelegt worden? Wie ist da gerade die aktuelle Debatte im Süden? Então, nada mais fazendo um pequeno resumo sobre o tema, nos anos 60, 70, a energia hidrelétrica virou um paradigma muito forte para o crescimento econômico na América Latina, que nunca foi questionado até hoje, pelo lado dos governos, pelo menos. Em todo o mundo se estima que vão ser construídas 3.700 represas novas nas próximas duas décadas. Tem pessoas que falam em favor dessa tecnologia supostamente verde, tem outros que dizem que tem um impacto muito negativo para o meio ambiente e para as pessoas, então tem esse conflito lá e, bom, aterrissando esse tema um pouco no contexto do Brasil, eu gostaria de saber do Thilo como ele está vendo a situação atual. Tem uma crise política econômica no Brasil, isso significa que pelo menos agora esses grandes projetos são parados, que estão por falta de dinheiro ou outra coisa, o que você pode contar?
Pois, como vocês todos sabem, o Brasil está atravessando uma crise política e econômica enorme. E no centro da crise política do Brasil são as empresas empreiteiras, né? A Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correa, né? E essas foram as principais empreiteiras que construíram essas represas. E como essas empresas agora se encontram em uma crise econômica, tem muitas questões se de verdade todos esses projetos que eles estavam planejando estão se realizando. Eu vou traduzir para alemão. Wie ja viele wissen, durchlebt Brasilien gerade eine der schwersten ökonomischen und politischen Krisen seiner Geschichte oder der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und im Zentrum dieser politischen Krise in Brasilien stehen ja vor allen Dingen die Bauunternehmen, also Odebrecht, Andrade Gutierrez oder Correio Camargo. Durch diese Korruptionsermittlungen haben auch diese Unternehmen enorme ökonomische Probleme. Und so steht schon auch ein Fragezeichen hinter einigen Projekten, die diese Firmen durchführen wollten. Sim, mas mesmo assim, você tem que ver que isso não mudou o paradigma desenvolvimentista que o Nils acabou de mencionar. Até agora, tem poucas vozes políticas nos parlamentos brasileiros que questionam de verdade se é necessário construir tantas represas na Amazônia. Então, esses projetos ainda estão. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass im brasilianischen Parlament es keine bedeutsame Stimme gibt, weder von links noch von rechts, sowieso nicht, die Notwendigkeit des Baus von Wasserkraftwerken in Frage stellt. Also auch wenn diese Projekte momentan nicht so wahnsinnig vorwärts gehen, sind sie noch da. Ich wusste da am Bein, denke ich, der in Mencio, wer que não é preciso que são empresas alemães, brasileiras que vão construir essas represas, porque tem interesses chinos também, que querem construir represas na América Latina. Man muss auch bedenken, dass es eben nicht so ist, dass der Bau von diesen Wasserkraftwerken allein von brasilianischen Firmen abhängt, sondern dass auch durchaus chinesische Unternehmen daran interessiert sein könnten, Wasserkraftwerke in Lateinamerika zu bauen. Mesmo assim, okay.
Gibt es an der Stelle vielleicht schon eine Nachfrage von unserer Redaktion in Rio? Já que chegando nesse ponto, você já tem uma pergunta lá no Rio para o Tilo?
Oi, Nils. Não, na verdade, eu tenho uma colocação, né? Que a gente começou o programa falando a respeito dessa crise política e econômica que o Brasil está vivendo, e a título de informe para agregar o debate, né, eu queria colocar que a gente está passando por um momento muito, muito sério também de privatizações, né, onde o governo pretende entregar boa parte das hidrelétricas ao sistema financeiro, especificamente aos banqueiros, por um preço irrisório, um preço bem, bem barato mesmo. E isso vai causar um dano gravíssimo para a população, que significa o aumento da conta de luz, né, a médio e a longo prazo, além da perda de soberania nacional. Só queria agregar um pouquinho essa questão também, né, depois eu posso até explicar um pouco melhor sobre isso.
Und Jackie hat jetzt eingeworfen, keine wirkliche Frage, aber ergänzt oder will da den Punkt nochmal klar machen, dass in dieser politischen und wirtschaftlichen Krise, die Brasilien gerade durchwächst oder durchläuft, gibt es auch sehr viele Privatisierungsvorschläge. Und einer der Privatisierungsinitiativen betrifft die Staudämme, die zu sehr günstigen Preisen an die Privatwirtschaft, an den Finanzsektor abgegeben werden. Und das wird zu höheren Stromrechnungen im Endeffekt führen für die Stromkunden. Und ganz zu schweigen von dem Verlust der Souveränität, dass eben nicht mehr nachher der Staat und im Endeffekt die Bevölkerung über das Schicksal dieser Staudämme bestimmt, sondern die Privatwirtschaft. Sie kann später dazu noch weitere Ausführungen machen, aber den Punkt wollte ich jetzt an dieser Stelle schon mal einbringen.
Mhm. Ja, die Frage will ich dann auch gleich weitergeben. Also nochmal zur Information, Thilo, unser Studiogast heute, hat an einer größeren Studie auch mitgearbeitet zum Geschäft mit der Wasserkraft. Da würde mich interessieren, also mit Blick, Schlaglicht auf Brasilien gerichtet, so wie auch der Untertitel der Studie dann heißt. Sind das Tendenzen, was Jackie jetzt besprochen hat, auch diese Landverkäufe, diese Versuche, dann eine Art Landgrabbing durchzuziehen für große Wasserkraftprojekte? Ist das was Neueres oder gab es das auch schon vor dieser beschleunigten Krise, die es jetzt in Brasilien gibt? Então, aproveitando um pouco, o Tilo participou num estudo que em português traduzido poderia se chamar O Negócio com a Energia Hidroelétrica, lançando luz sobre as empresas europeias, consequências para os seres humanos e o meio ambiente de uma tecnologia supostamente ecologicamente correta, não? E isso é um estudo do ano passado, mas eu gostaria de saber se já foi visível no ano passado essa tendência de pressionar sobre a venda, revenda de territórios se, para a construção de represas, que isso é uma tendência nova, como descreveu a Jaque agora, ou se isso vem já com mais tempo, de mais história?
Pois eu acho que isso já vem com muito mais história, tem muitos exemplos em outras regiões do mundo, assim na África também tem essa privatização, tem muitas parcerias públicas privadas para a construção de represas, também no Vale do Mekong, no Laos, onde empresas tailandesas estão construindo represas junto com o estado de Laos, sempre em depoimento, não, em detrimento para a população local. E isso é, obviamente, Mas isso se acelera mais. Assim, de um ponto de vista histórico, nos anos 60 e 70, quando começou o avanço das grandes hidrelétricas nos países do sul, eram mais os estados que construíram as represas. Agora estamos vendo que está cada vez mais entrando o capital financeiro nesse setor. Aqui, jetzt werde ich auf Deutsch reden. Ja, also um auf die Frage von Nils einzugehen, das ist nicht so, dass diese Privatisierung von Land oder auch von Wasserkraft im Allgemeinen ein völlig neues Phänomen ist. Das gibt es auch in anderen Regionen der Welt. Also in Afrika sind mehrere Wasserkraftwerke auch vom Privatsektor in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor gebaut worden. Und auch im Mekong-Tal in Thailand und Laos werden sehr viele Wasserkraftwerke gebaut in Public-Private Partnerships eben vom thailändischen Kapital zusammen mit der Regierung von Laos und immer eigentlich zu Ungunsten der Bevölkerung. Aber historisch ist es schon so, dass in den 1960er, 70er Jahren, als der Bau von großen Wasserkraftwerken in der Welt losging, es eher die Staaten waren, die diese Kraftwerke gebaut haben. Und dass jetzt der Finanzsektor immer mehr in diese Sparte hineingeht, das ist, das verstärkt sich in der letzten Zeit.
Ja, was mich interessieren würde, ist in Brasilien, wenn wir von Wasserkraft reden, fällt sofort allen immer Belo Monte ein. Mich würde interessieren, sowohl gebe ich die Frage an Jackie als auch an Tilo weiter, was sind denn gerade die Punkte, die euch am meisten besorgen oder was sind die roten Punkte auf der Karte, wenn wir von Wasserkraftprojekten reden im Amazonas? Einfach mal zu sehen, ob ihr da bei eurem Mapping Übereinstimmung habt. Então, eu aproveitando um pouco que temos hoje uma pessoa que é a Jaque, que segue muito a prensa brasileira na cobertura, participa sobre esse tema das hidrelétricas, e temos o experto aqui também, o Tilo. Então, gostaria de saber, Belo Monte dominou muito tempo as notícias sobre esse tema, mas hoje, atualmente, quais são as regiões, os focos vermelhos que vocês acham o mais preocupante? Talvez começamos com você, Jaque. Vielleicht machst du mal den Anfang, Jaque.
Oi, Nils. Então, eu acho que a gente está numa situação bem delicada aqui, falando bem do ponto de vista mais do Brasil mesmo, né? Como eu ressaltei, a gente está num momento de entrega de coisas que nos pertencem, né? Um momento de entreguismo vindo proveniente da privatização. Eu queria focar mais nessa questão, porque isso é algo que tem gerado muitos debates aqui no Brasil e muitas mobilizações oriundas principalmente do movimento dos atingidos por barragem, né? Onde a principal luta hoje se concentra contra a questão da privatização da Eletrobras, que hoje ela é responsável pela geração, pela transmissão e pela distribuição de energia elétrica no Brasil. E caso essa privatização ela venha a ser, de fato, consolidada, né, por um preço de banana, que seria a entrega de todo o capital da Eletrobras por 20 bilhões de reais, que seriam inseridos para suprir parte da dívida pública do próprio Estado, seria um capital que a gente não veria retorno mais, né, a curto, a médio e a longo prazo. E eu acho que seria interessante também a gente poder ouvir do nosso especialista um pouco dessa questão do preço da privatização, né, quais as consequências que a privatização, por exemplo, desse setor acaba gerando nos países. Eu não sei se ele tem um estudo elaborado em cima disso também.
Ja, Jackie hat jetzt nicht auf die einzelnen Staudämme eingegangen in Brasilien, sondern wird nochmal auf diesen brasilianischen Blick, legt da nochmal Wert drauf, was gerade die Bewegung in Brasilien sehr umtreibt und auch die Bewegung der Staudammbetroffenen, der Tengiers do Barragem, die da auch sehr dahinter stehen. Und zwar ist das die Privatisierung von dem Staatskonzern Eletrobras, der in Brasilien für die Stromproduktion und auch die Verteilung des Stroms, also auch die Netze und so größtenteils zuständig ist. Dieser Konzern soll jetzt für rund 20 Billionen Reais verkauft werden, privatisiert werden. Und das Geld wird dafür verwendet, um Löcher im Staatshaushalt im Endeffekt zu stopfen. Aber natürlich gehen dadurch auch langfristige Einnahmen, mittel- und langfristige Einnahmen, die aus den Umsätzen von Elektrobereich eben in den letzten Jahren generiert werden konnten, gehen da verloren. Und sie würde gern von Thilo wissen, ob er eine Studie kennt oder ob er die Kosten irgendwie abschätzen kann. Wie viel Wert, wie viel Besitz, wie viel Reichtümer gehen dem brasilianischen Staat und damit auch dem Volk durch diese Privatisierung verloren? Ist das irgendwie fassbar?
Ah, pois é, assim, eu pessoalmente nunca fiz um estudo como tal, porque isso é um trabalho para economistas e geógrafos e eu não ainda fiz um estudo como esse, mas houve uma equipe da Universidade de Oxford, baixo a liderança de um geógrafo econômico danês, Flifberg se chama, e ele fez um estudo sobre 245 represas em todo o mundo que foram construídas desde 1932. E o resultado foi assim, brevemente, né? O resultado foi que a maioria dessas represas eram danosas, a construção dessas represas era danosas para o lucro da sociedade, né? E o fato que agora o governo de Temer, o governo golpista de Temer, está privatizando a Eletrobras mostra o grande problema que existem sempre com projetos enormes como Belo Monte ou também Itaipu ou qualquer outra empresa, que na maioria das vezes os lucros se privatizam e os custos se socializam. E isso é o grande problema, porque assim, tem estudos, o Flifberg apontou para o exemplo de Itaipu e ele disse que é provável que o Estado brasileiro não vai ter lucro pela construção de Itaipu. Que, enfim, isso não vai gerar lucro para o Estado brasileiro e somente lucro para as empreiteiras que construíram a represa, para os bancos que financiaram a represa e para as empresas que construíram o equipamento. Also, ich habe jetzt, um kurz so zusammenzufassen, was ich gesagt habe, ich habe selbst natürlich keine Studie diesbezüglich gemacht. Das ist eine aufwendigere Arbeit, die dann besser Ökonomen oder Wirtschaftsgeografen machen. Aber zum Glück gibt es einen Wirtschaftsgeografen, der genau eine solche Studie angefertigt hat. Das ist der dänische Wirtschaftsgeograf Flifberg, der an der Universität von Oxford in einer Studie 245 Staudämme weltweit, die seit 1932 gebaut wurden, untersucht hat. Und es kam heraus, dass in den meisten Fällen die Gesellschaft keine Gewinne gemacht hat durch den Bau dieser Wasserkraftwerke. Es ist im Gegenteil so, dass es meistens Verlustgeschäfte sind und die Tatsache, dass jetzt die Regierung, also die illegitime Regierung von Michel Temer, die gerade die Privatisierung von Elektrobras vorantreibt, dass das ein Beispiel dafür ist, wie eben Gewinne privatisiert werden und Verluste an die Gesellschaft abgegeben werden. Und ein Beispiel, das halt eben Flifberg in seiner Studie auch besonders angesprochen hat, ist eben der berühmte Itaipu-Staudamm, der in Brasilien in den 70er und 80er Jahren gebaut wurde und als großer Schritt für die Entwicklung Brasiliens hochgelobt wurde. Und es kam heraus, dass der brasilianische Staat mit Itaipu höchstwahrscheinlich ein Verlustgeschäft gemacht hat. Also dass er sich mehr verschuldet hat, als er wirklich Gewinne daraus gezogen hat. Und die einzigen, die wirklich Gewinne gemacht haben mit dem Bau von Itaipu, waren eben die Bauunternehmen, die Banken, die es finanziert haben und die Zuliefererfirmen.
Und wer natürlich auch an Wasserkraft interessiert ist oder an der Energie, die dort entsteht, sind extraktivistische Unternehmen in Brasilien auch. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das so zuspitzen könnte, dass am Ende auch die Wasserkraftwerke natürlich Motoren sind für Bergbau, für Monokultur, was ja alles Wirtschafts- und Agrarzweige sind, die wenig nachhaltig sind. Então, talvez lembrando também que outro grupo que ganha com as represas são empresas extrativistas, monocultivos, mineria, etc., que precisam dessa energia, né, e que se aproveitam dessa energia. Então, um pouco nessa pergunta, talvez a pergunta seja que as hidrelétricas são motores também para o desenvolvimento pouco sustentável, não somente na Amazônia, se não no mundo.
Absolutamente, absolutamente. As represas estão, fazem parte de uma estratégia econômica extrativista que tem resultados nefastos para a população e a ecologia. E um bom exemplo são as mais que 200 represas que estão se planejando na cuenca amazônica no momento. Em todos os países da Amazônia, tanto no Peru quanto na Bolívia e no Brasil também, se estão planejando represas que vão ter efeitos nefastos, simplesmente. E, por exemplo, no Peru estão se construindo represas que vão gerar eletricidade somente para a mineria, porque a população não vai precisar dessa energia. O mesmo acontece com o Tapajós, que talvez seja mais interessante para os ouvintes brasileiros, onde se estão também planejando mais que 20 represas no rio Tapajós e atribuintes. E essas represas não têm somente a função, não devem ter somente a função de gerar energia, senão também devem ter a função de fazer os rios navegáveis para possibilitar a expansão do agronegócio em regiões da Amazônia que até agora não foram atingidas pelo agronegócio. Also absolut, Wasserkraftwerke reihen sich eigentlich immer ein in eine extraktivistische Ökonomie, die katastrophale soziale und ökologische Folgen hat. Und insbesondere machen wir da die über 400 Staudämme und Wasserkraftwerke, die in der Amazonasregion geplant werden, in allen Ländern Amazoniens, sowohl in Peru als auch in Bolivien, als auch in Brasilien, werden viele Wasserkraftwerke in den Quellflüssen des Amazonas geplant und diese werden katastrophale soziale und ökologische Folgen zeitigen. Und in Peru ist es völlig klar, dass der einzige Markt für diese Energie, die mit diesen Wasserkraftwerken erzeugt werden soll, in den Bergbau geht. Denn das ist der wichtigste Markt für Strom. Und in Brasilien, was vielleicht für die Hörer in Brasilien eben interessanter ist, ist ein Hotspot des Staudammbaus der Tapajós und die Zuflüsse des Tapajós, wo über 20 Staudämme geplant sind. Und diese haben eben nicht nur die Funktion, sollen nicht nur die Funktion haben, Energie zu produzieren, sondern sie sollen eben auch den Tapajós und andere Flüsse schiffbar machen, um dadurch die Expansion der Agrarindustrie in Amazonien voranzutreiben.
Und da frage ich doch gleich mal nach in Rio, Tapajós, der Bau von 20 bis, ich habe irgendwo auch 40 gelesen, 40 Staudämme am Tapajós-Fluss. Ist das im Moment ein Thema in Brasilien oder hat sich das auch aus dem angesichts der aktuellen Krise ist das aus dem Fokus rausgefallen und das sind jetzt Prozesse, die eher so im Verborgenen oder wenig kommentiert stattfinden. Jacques, talvez passo essa pergunta direto para você. Falando das Tapajós, da construção de 20 até 40 represas, que eu tenho lido também em outro lugar, isso é um tema agora nesse Brasil que está tão ocupado também com a crise política e econômica, tem uma cobertura ainda, uma atenção para esses temas ou nesse momento podem fazer o que querem com esses projetos?
É, Nilson, agora o que a gente tem observado aqui mais no Brasil, né, pelos movimentos que estão à frente, mais ativos mesmo contra essa questão das hidrelétricas e tudo mais, é principalmente, como eu disse, esse ponto da privatização. A força maior do movimento tem sido principalmente aí. Atualmente, assim, pelo que a gente tem observado nas mídias que a gente acompanha, o movimento, a atuação do movimento do Tapajós Vivo, né, toda essa galera, a gente não tem visto muita, muita coisa deles, né, nos meios de comunicação que a gente acompanha. Então, eu acredito que a resistência permanece lá, né, mas eu acho que o foco não está tão grande agora nessa região.
Jackie führt aus, dass es die Schwerpunkte der Bewegung, sozialen Bewegung in Brasilien, liegen derzeit tatsächlich auf diesen Privatisierungen und von alten Akteuren oder von etablierten Akteuren, wie zum Beispiel Tapajós Vivo, hört man nicht sehr viel, die sind nicht sehr präsent in den Medien, andere Themen überlagern das derzeit. Der Widerstand vor Ort ist sicherlich noch aktiv, aber man hört eben nicht allzu viel davon in den Medien. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt bei der Hälfte des Programms eine kurze musikalische Verschnaufspause, damit wir uns auch nochmal neu sortieren können und unsere Hörerinnen und Hörerinnen sich vielleicht eine kurze Verschnaufspause gönnen können. Und dann sind wir hier zurück und wir würden dann nach der Pause vielleicht gleich auch einsteigen mit einem Beitrag von Ari, der hier auch fleißig am Mitschreiben ist und auch was eine Frage hat oder eine Einführung, mal gucken. Gostaria de colocar uma música agora, como estamos no meio do programa, mais ou menos para descansar um pouco nossos, deixar descansar nossos ouvintes e nos reorganizar. E eu gostaria de convidar o Ari aqui de fazer uma colocação, uma pergunta depois da música. Vamos tocar o Chico César, o novo álbum dele, Estado da Poesia. Ele colocou uma música sobre o agronegócio. O agronegócio vem também atrás dos barragens, sempre quando tem infraestrutura, ou eles também estão na frente dessa fronteira agrícola que está tomando mais e mais espaço na Amazônia, e o tema de hoje são também a região do Amazonas. Genau, also wir hören von Chico César, von seinem neuen Album Estado da Poesia, den Song Reis do Agronegócio, die Könige des Agrobusiness, und viele dieser Könige sind natürlich im Amazonas-Region vertreten und streiten da die Grenze der Landwirtschaft immer weiter nach vorne und verkleinern den Amazonas-Regenwald. Chico César.
Donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que destratam e destroem o ambiente. Cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos, vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista, mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista, essa voz, a da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico. O povo tem mais é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia Miss Motosserra, rainha do desmatamento. Já o que eu acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. Vocês se elegem e legislam feitos cínicos em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, a multi de transgene e agentes químicos é que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antecológico do ruralista, cujo clã é um grande clube. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Vocês que criam, matam.
Okay, wir sind zurück bei Maich und Café, heute mit dem Thema Wasserkraft im brasilianischen Amazonas. Im Lied von Chico César wurden ja schon einige von den Akteuren angesprochen, die dazu beitragen, dass Wasserkraftwerke und die Probleme der Wasserkraftwerke immer weiter wachsen. Die Könige des Agronegocios, aber auch Abgeordnete wurden in dem Lied mit erwähnt. Ich würde von Tilo Papacek, der heute unser Gast in der Sendung ist, wissen, was sind es denn noch für Akteure, die auch das Wachstum und den Bau von Staudämmen auf der ganzen Welt und in Brasilien weiter befeuern? Wer sind die Lobby, wer sind diese starken Fürsprecher, die dafür auch bisher gesorgt haben, dass es trotz aller Kritik weitergebaut wird? Então estamos de volta aqui com o nosso programa Mais um Café, hoje com o tema das hidroelétricas na Amazônia brasileira. E na canção do Chico César, a gente já estava ouvindo alguns atores, não, que estão apoiando esse crescimento, são os reis do agronegócio, mas também os deputados que foram mencionados. E eu gostaria de saber do Tilo Papacek, que é o nosso convidado de hoje, que outros atores são que puxam essa agenda de construir mais e mais paragens, represas no mundo e, sobretudo, também na Amazônia brasileira.
Ah, pois, internacionalmente, a indústria hidrelétrica se organiza na IHA, na International Hydro Association, na Associação Internacional de Hidrelétricas. Nessa organização estão organizados tanto empreiteiras como construtores de turbinas, mas também o capital financeiro também está interessado nisso. E, pois, em maio desse ano, houve a Conferência Internacional da IHA em Addis Abeba, e aí eles se juntaram para discutir como eles podem vender ao mundo hidrelétricas como fonte limpo e socialmente sustentável ao mundo, né? O contexto é, obviamente, os intentos de diminuir os efeitos de calentamento global, né? E, pois, esses grupos estão fazendo um lobbying tanto na Alemanha quanto em outros países europeus e também países do sul, para que se construam mais hidrelétricas, né? E o CEO, gerente de Void Hydro, que é a empresa alemã de construção de turbinas, ele disse numa entrevista que isso é um grande mercado. Muitas possibilidades de ganhar muito dinheiro, né? Isso é o que eles principalmente interessam, obviamente. Ich habe gerade gesagt, dass diese Gruppen, die halt den Bau von Wasserkraftwerken immer noch vorantreiben, sich in der IHA, der International Hydro Association, also der Internationalen Wasserkraftassoziation, zusammentun. Und in dieser Assoziation organisieren sich Baufirmen, Zulieferer von Turbinen und elektromechanischer Ausrüstung, aber auch Finanzinstitutionen, das Finanzkapital und diskutieren eben. Und im Mai diesen Jahres haben die sich in Addis Abeba, also in Äthiopien, getroffen und haben wirklich auch vor dem Hintergrund der Klimaverhandlungen, vor dem Hintergrund der Versuche, den Klimawandel einzudämmen, im Wasserkraft als saubere, grüne und sozial nachhaltige Energie zu verkaufen. Und Uwe Wenhardt, o nome que eu esqueci de dizer, foi Uwe Wenhardt, o gerente de Void und Void Hydro, also Uwe Wenhardt hat im Interview erzählt, dass das für sie ein großes Geschäft ist, eben jetzt Wasserkraft voranzutreiben. Und sim, isso mostra que também o capital internacional está interessado na construção de represas. E o exemplo é Void Hydro, que é um joint venture, é assim, uma empresa junta de uma empresa alemã chamada Void e outra empresa alemã chamada Siemens. E Void Hydro está muito presente no Brasil. Eles têm duas oficinas em São Paulo e em Manaus, e eles construem turbinas para as hidrelétricas brasileiras, né? Also, und es zeigt eben auch, dass es ein internationales Geschäft ist und das internationale Kapital ist sehr involviert bei dem Bau von Wasserkraftwerken. Und das Beispiel, das ich halt eben nenne, ist das von Void Hydro. Void Hydro ist ein Joint Venture der deutschen Firmen Void und Siemens. Und die sind sehr präsent in Brasilien, denn sie haben Fertigungsanlagen in Manaus und auch in São Paulo. Und dort bauen sie eben Turbinen und andere Ausstattung für die Wasserkraftwerke, die in Brasilien gebaut werden.
Chilo, queria fazer uma pergunta, por favor. Assim, a gente está em todo esse tempo do programa, né? O programa daqui a pouco já está caminhando para o seu fechamento. A gente está pontuando todos os problemas que são trazidos pelas hidrelétricas, né? Enfim, o quão prejudicial é esse sistema para a nossa sociedade. O que que você vê como alternativa a esse modelo, né, de desenvolvimento? Eu acho que isso é bacana também para os nossos ouvintes terem uma outra perspectiva, um outro olhar de um caminho que poderia ser possível.
Genau, also Jackie fragt, wir fassen ja immer die Probleme der großen Wasserkraft zusammen, der Großwasserkraftwerke vor allem, und sie würde jetzt gern wissen, was denn diese Studie auch für Alternativen vorschlägt. Also was gibt es für alternative Entwicklungswege, die eben nicht auf diesen extraktivistischen Zweig hindeuten? Und ich würde vielleicht einfach nochmal ganz kurz da reingrätschen und sagen, zum einen müssen wir uns natürlich immer fragen, für wen werden diese Stromerzeugungskapazitäten eigentlich gebaut? Es wird ja immer behauptet, dass uns geht das Licht aus in den Städten und so und wir können dann irgendwie nicht mehr unseren Computer bedienen. Aber die großen Ressourcenverbraucher sind ja eigentlich nicht die Privathaushalte, sondern ist de facto die Industrie, wo ganz viel Strom eben verbrannt wird im Endeffekt. Das ist in Brasilien vielleicht sogar noch ein bisschen krasser als in Deutschland. In Brasilien gibt es ja auch noch eine große Stahlindustrie und sehr viel Bergbau, wo sehr energieintensiv ist. In Deutschland sind die meisten Fertigungen schon externalisiert worden, aber da muss man sich immer Gedanken machen. In Deutschland gab es ja immer die Kampagne mit, hier wechselt eure Glühbirnen und so, und das Einsparpotenzial von Leuchtmitteln zum Beispiel ist halt minimal, wenn man das vergleicht mit dem Einsparpotenzial, das die Industrie hat und mit dem Verbrauch vor allem, den die Industrie hat. Tomei um pouco a iniciativa e fez também uma pergunta desse lado. A gente sempre tem que se perguntar como é que, para quem vai ser produzido essa energia. eles sempre falam, se a gente não construir essa represa hidroelétrica, barragem, essa represa, as luzes se vão apagar e não vai ter mais luz para a gente. Mas se você vê quem está consumindo realmente a energia, é a indústria pesada, né? As metalúrgicas, as mineiras, eles estão precisando muito de energia. Então, muitas vezes, essa infraestrutura que eles estão puxando não está para a gente, não está para a população, né? E agora eu gostaria de dar a palavra também para a Ari. Ele está tentando de entrar no programa, mas vocês estão mais espertos e mais rápidos que ele. E agora ele vai fazer uma intervenção. Sollte ich noch kurz Ari hier mit ins Spiel bringen, der wird schon länger was sagen, aber kommt nicht dazu, weil ihr zu schnell seid.
Ja, danke schön. Also, ihr habt schon ganz viele interessante Sachen gesagt und ich würde gerne dazu ein paar Sachen hinzufügen. Das erste ist, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir unsere Wasserkraftwerke Potenzial fast schon ausbenutzt haben. Also ich meine in Südbrasilien, Südostbrasilien, Nordostbrasilien. Deswegen bauen wir ganz viele. Deswegen haben wir so viele Projekte im Moment in Amazon. Und es ist das letzte Fenster. Es gibt keinen anderen Ort in Brasilien, wo man so viele Wasserwerke aufbauen kann. Das heißt, dass wir nicht stoppen. Und egal welche Technologie wir haben, es wird so bleiben wahrscheinlich. Und es gibt natürlich auch Abteilung der Regierung, die das planen. Also 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, zum Beispiel Empresa de Pesquisa Energética ou Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Und dazu gehört die ganze Engenharia Financeira, wie sagt man das?
Finanzindustrie?
Also man sagt, woher das Geld kommen wird. Und erst dann weiß man, also die einfachen Menschen, über das Projekt. Das heißt, es ist einfach unmöglich zu stoppen. Also ein Wasserkraftwerk wie Belo Monte, das kostet 10 Milliarden Euro oder so, etwas ähnlich. Und diese ganze Dinge, keiner kann das stoppen. Das ist einfach. Vocês falaram já coisas bastante interessantes, fiquei com vontade de falar sobre várias coisas. Mas, e eu gostaria de falar sobre alguns pontos que eu acho que são importantes de serem mencionados, que, por exemplo, o potencial hidrelétrico no sudeste e nordeste brasileiro já está esgotado. Então, a última possibilidade de se produzir energia elétrica em larga escala no Brasil é na região amazônica. E a empresa de pesquisa energética e os setores de planejamento do governo, eles fazem o planejamento nos próximos 20, 30 anos. O que quer dizer que esse planejamento leva em consideração a produção produção e o consumo de energia, não só da indústria, como também da população. E, de fato, depois que você coloca esse trem para andar, é muito difícil parar. Porque depois que se faz engenharia financeira, que se providencia 10 bilhões de dólares para um projeto, 10 bilhões para outro, 10 bilhões para outro, os atores envolvidos são tão fortes e poderosos que dificilmente vai parar um projeto desse. É meio que fantasioso.
Pois, eu vou começar com a pergunta de Jack, quais alternativas eu vejo para o desenvolvimento da energia hidrelétrica. Eu sempre gosto de dizer, um pouco de um tom provocativo, que não é o meu papel dizer à indústria elétrica aonde eles devem tirar a sua energia. O meu papel é apoiar os atingidos pelas barragens. Mas, ao outro lado, eu também vejo muitas possibilidades de outras fontes de energia, como energia solar, ou também energia de eólica. Mas eu sempre vejo também que essas tecnologias podem levar a problemas. Eu acho que o principal problema não é a tecnologia em si, assim como com grandes empresas, sim, é a tecnologia em si, mas também energia solar pode levar a problemas. O que evita os problemas sociais e ecológicos é simplesmente quando a população está incluído na planejação. Isso é o principal. É se a população tem a soberania de decidir como e quando e em que forma se vai produzir a energia para eles. Então, não vai ter tantos problemas sociais e ecológicos. Isso é o que a gente deve olhar. Also ich habe schon gesagt, die Antwort also auf Jackies Frage nach den Alternativen, die ich für Wasserkraftwerke sehe. Also ich sage dann immer ganz gerne so ein bisschen provokativ, es ist nicht meine Aufgabe der Energiewirtschaft zu sagen, wo sie ihre Profite gefälligst machen soll. Meine Aufgabe ist es, die Betroffenen von Wasserkraftwerken zu unterstützen. Das ist meine Aufgabe. Aber natürlich habe ich schon auch eine Vorstellung davon, wie es anders sein könnte. Es gibt schon Alternativen, mit Solarenergie zu arbeiten oder auch mit Windkraft zu arbeiten. Aber auch diese Technologien können Probleme bringen und das Einzige, was hilft, um diese Probleme, die sozialen und ökologischen Probleme zu verhindern, ist, wenn die Bevölkerung beteiligt wird. Und das ist das Entscheidende, dass die Bevölkerung souverän und inkluiert wird bei der Entscheidung, wann, wo und wie Energie hergestellt wird und vor allen Dingen Energie, die ihnen nutzt. Isso também leva a outra pergunta pela alternativa, o que Fabian disse foi exatamente correto. Antes eu levei o tema do Peru, e aí se estão planejando represas porque eles estão projetando uma demanda por eletricidade que ainda não existe. Quer dizer que eles não estão produzindo eletricidade que se precisa urgentemente, senão que eles vão querer fornecer eletricidade para que essa eletricidade estimula um crescimento econômico extrativista que vai levar a outros problemas sociais, ökologicos. Und dann will ich halt eben noch ergänzend zu den Alternativen sagen, genau das Fabian eben gesagt hat, für wen ist denn eigentlich diese ganze Energie, die bei Wasserkraftwerken hergestellt wird? Genau das ist das Problem. Also in Peru werden ziemlich viele Wasserkraftwerke geplant und diese Wasserkraftwerke sollen gar nicht einen Markt bedienen, der schon existiert, sondern es ist eine in die Zukunft projizierter Bedarf an Energie, der damit versorgt werden soll. Und es soll Energie bereitgestellt werden, die dann einen Stimulus bieten soll für die Entwicklung von Bergbauindustrie, von extraktiven Industrien, die dann weitere soziale und ökologische Probleme bringen. Und das ist dann, glaube ich, wirklich die größte Alternative, dass man von diesem Modell wegkommt. Das ist ja melhor Alternative. Sair o caminho do capitalismo extrativista.
Ja, also das stimmt. Ich würde ein bisschen, ich würde sagen, meiner Meinung nach, das Problem ist das politische System. Du kannst bessere Technologien entwickeln und in denen der Präsident immer noch der Empreiteiro, der als Minister macht, das wird der Minister einfach für mehrere Wasserkraftwerke aufbauen. Und FGC hat so gemacht, Lula hat so gemacht und Dilma hat so gemacht. Ich erinnere mich daran, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, Dilma hat Edson Lobão, das ist ein großer Mann im PMDB, als Minister de Minas e Energia, wie sagt man? Minister...
Bergbau und Energie.
Ja, eben. Also gewählt. Und das ist, dass man einfach keinen Sinn. Also er war der gefährlichste Mann für diese Rolle sozusagen. Und sie hat so gemacht. Und Marina Silva war damals die Ministerin für Umwelt. Und sie war einfach entlassen. Então, eu tenho dúvida se uma nova tecnologia, seja solar ou eólica, fosse ajudar, porque em minha opinião, o sistema político que é o problema, né? Porque se você tem muitas empreiteiras e rolando tanto dinheiro, se você coloca, você continua colocando, como o FHC fez, como o Lula fez, como o Dilma fez, os empreiteiros para serem os ministros do governo, inevitavelmente eles vão construir mais, eles vão optar por opções não sustentáveis de produção de energia. Foi o que, por exemplo, a Dilma fez quando ela demitiu a Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente e manteve o Edson Lobão como ministro de Minas e Energia, que seria a pior pessoa possível, né? Colocou a raposa para tomar conta das galinhas. E, ja, enfim.
Es stellt sich hier gerade die Frage, ob das nicht noch unter Lula passiert ist, denn Marina da Silva war ja Gegenkandidatin von Dilma zur Wahl, aber gut, das ist ein Detail. Auf jeden Fall zeigt es, wie die PT auch mit dem Thema umgegangen ist und dass es innerhalb des PT keinen großartigen Widerstand gegen Wasserkraft gab. Ari hat ja auch kurz angesprochen, dass es kaum positive Beispiele gibt. Damit wir jetzt nicht dieses Thema Wasserkraft so erdrückend hier im Raum stehen lassen, gebe ich nochmal die Frage auch an Thilo, ob es nicht doch irgendwo auch erfolgreiche lokale Initiativen gab, wo Kraftwerke nicht nur ausgesetzt, sondern vielleicht sogar ganz gestoppt wurden. Então, só para complementar, a gente se está perguntando aqui se essa demissão ou essa retira da Marina Silva não foi ainda durante o governo do Lula, né? Porque ela foi contra-candidata com a Dilma Rousseff. Mas, bom, isso é um detalhe, mas acho que é claro que o PT nunca foi um partido que se posicionou contra ou procurando alternativas também não para a energia hidrelétrica. E, bom, para não deixar aqui, já quase chegando ao final do programa, essa força das hidrelétricas como algum poder que não é possível de enfrentar, estou perguntando ao Tilo também se não tem exemplos também onde iniciativas locais ou também redes maiores conseguiram de frear ou parar projetos de barragem.
Sim, bom, como o Harry disse, assim, a convivência entre o grande capital e a política é enorme, especialmente quando se fala de grandes projetos de infraestrutura como hidrelétricas. E todos esses casos de corrupção no Brasil são um exemplo tremendo para isso, né? Mas a resistência tem possibilidade, e tem resistência. Assim, contra as represas que se estão planejando no Tapajós, os indígenas Munduruku estão organizando muita resistência e atualmente faz poucas semanas, em junho, na construção da represa São Manuel, os Munduruku conseguiram parar a construção por um tempo e também a construção da hidrelétrica São Luís do Tapajós está, pelo momento, está terminada, né? Assim, estão implementando áreas de proteção ambiental e territórios indígenas, assim que essa represa, oxalá, não vai se construir. Mas, como um ativista anti-represas dos Estados Unidos disse uma vez num documental que eu vi, o lugar onde se pode construir uma represa segue aí. Assim que, muitos anos depois, pode chegar um outro ator e dizer vamos construir uma represa aí. Assim, o perigo é iminente, mas por isso eu acho que a organização internacional da sociedade civil importantíssima para que os ativistas, tanto no Brasil quanto na Alemanha, podem agir em junto para tentar parar a construção de represas. E tem alguns avanços, né? Houve assim, a represa de Ilisu, na Turquia, foi tentado a construir com a participação de empresas alemãs. E houve muitas protestas pela sociedade civil e agora a indústria alemã não está participando nessa construção e a Turquia tem muitas dificuldades de terminar essa construção. Ainda não está terminada, mas, assim, isso é um jeito de dar resistência a essas coisas. Ne? Also, wie Harry eben gesagt hat, es ist natürlich extrem schwierig, gegen solche großen Infrastrukturprojekte vorzugehen, denn die Verschränkung und Verzahnung von Kapital und Politik sind da wirklich enorm. Also man weiß teilweise nicht, wo das Kapital aufhört und wo die Politik anfängt. Das wurde ja jetzt auch schon deutlich. Aber es sollte einen auch nicht ohnmächtig machen, denn es gibt Beispiele für Widerstand. Die indigenen Munduruku organisieren sehr viel Widerstand gegen die geplanten Wasserkraftwerke am Tapajós und sie haben auch Erfolg gehabt gegen das eine Wasserkraftwerk São Luís do Tapajós. Da haben sie es geschafft, dass ein indigenes Territorium ausgewiesen wurde und ein Umweltschutzgebiet ausgewiesen wurde, sodass dieses Kraftwerk so nicht gebaut werden kann. Und auch vor kurzem, erst im Juni dieses Jahres haben sie die Baustelle von São Manuel besetzt und dadurch die Bauarbeiten an diesem Kraftwerk auch gestoppt. Und es gibt auch durchaus Beispiele für, und deswegen ist es wichtig, auch international zu agieren und sich international, dass die Zivilgesellschaften sich vernetzen und Widerstand aufbauen. Denn das ist auch sehr wichtig. Und da habe ich eben das Beispiel gebracht des Ilisu-Staudamms in der Türkei, der gebaut werden sollte mit deutschen Firmen und auch Hermes-Bürgschaften der Bundesregierung sollten den deutschen Firmen gegeben wurden. Und aufgrund der deutschen Proteste der deutschen Zivilgesellschaft wurden diese Pläne jetzt aufgegeben. Und die Türkei will jetzt diesen Staudamm alleine aufbauen, aber sie haben massive Probleme damit. Also es könnte auch sein, dass das ein Erfolg ist. E para terminar, eu também tenho que lembrar uma história triste, mas que também pode dar um pouco de coragem para o futuro, né? A história da Berta Cáceres, que foi assassinado no último ano, no 3º de março, foi uma ativista anti-represas na Honduras, e ela foi assassinada na sua casa. Mas, afinal, a mobilização internacional logrou que os financeiros internacionais se retiraram desse projeto. E também o Valt Hidro, que participou nesse projeto, se retirou por causa da mobilização internacional. E agora essa represa está parada. Isso foi um exemplo para muitas pessoas em todo o mundo. Assim, ela é uma ativista da Honduras, mas eu já vi manifestações na Índia, onde eles levaram papéis com a foto de Berta Cáceres. Então, a resistência é difícil, é muito difícil, mas vale a pena. E isso é importante. Zum Abschluss wollte ich halt irgendwie eine traurige, aber vielleicht auch ein bisschen mutmachende Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte von Berta Cáceres, die ja auch sehr bekannt ist, eine Anti-Staudamm-Aktivistin aus Honduras, die in der Nacht vom 2. auf den 3. März letzten Jahres ermordet wurde. Und da gab es eine große internationale Mobilisierung gegen dieses Wasserkraftwerk, gegen das sie protestiert hat. Und diese internationale Mobilisierung hat es auch geschafft, dass die internationalen Finanziers und auch die Zuliefererfirmen, zu denen auch eben die deutsche Volt Hydro gehörte, sich aus dem Projekt herausgezogen haben. Und dieses Projekt ist jetzt gestoppt. Und auch wenn es sehr traurig ist, dass erst ein Mensch sterben muss, das zeigt, wie schwierig das ist, diesen Widerstand zu machen. Aber es gibt auch Mut, dass es geklappt hat. Und irgendwie ist Berta Cáceres zu so einem Beispiel, einem Held, einer Heldin des Kampfes gegen Wasserkraftwerke weltweit gesehen. Und ich habe Bilder von Demonstrationen in Indien gesehen, wo Leute Plakate mit dem Bild von Berta Cáceres hochhielten und an ihren Kampf anknüpften. Und sim, ist so...
Bom, gente. Desculpa, pode ter...
Acabou o tempo, gente. A gente já passou a hora. A gente tem que terminar o programa aqui, porque a nossa... Nosso espaço aqui na Rádio Dreigland é só de uma hora, mas muito obrigado para todo mundo que participou aqui, nosso participante, para o Nils também, que conduziu o programa, nosso correspondente lá no Brasil, a Jaque, e aqui o Adri, aqui comigo em Freiburg. Ja, wir müssen leider schon aufhören. Die Zeit ist schon vergangen. Unsere Stunde ist voll. Vielen Dank an alle, die das Programm hier mitgeschaltet haben. An unseren Gast Thilo, an Nils, der das Programm eingefädelt hat. Jackie für ihre Fragen in Rio. Ari hier für seine Kommentare aus dem Studio in Freiburg. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Hatte mal schon Kaffee. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, Valeu.
Ciao, ciao, gente.
Oh, Jackie.